Die Radio Wissen. Update.
Für mich war es eine kurze Nacht, aber Gott sei Dank eine erfolgreiche Nacht. Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter können aufatmen. Wir sind sehr erleichtert. Schlichten statt streiken ist das Gebot der Stunde.
Sagt Bahnpersonalvorstand Ulrich Weber. Bahn und GDL haben sich nach langen Gesprächen auf eine Schlichtung geeinigt. Und damit wird der 9. GDL-Streik seit letztem September nicht der befürchtete neue Rekordstreik, sondern soll heute Abend vorzeitig beendet werden. Das ist unser erstes Thema. Ich bin Britta Wagner.
Update.
In einer Stunde ist der Streik offiziell zu Ende, hat GDL-Chef Klaus Wieselski erklärt.
Alle unsere Lokomotivführer, Zugbegleiter, Bordgastronomen stehen ab 19 Uhr wieder zur Verfügung.
Aber es wird dann noch einige Zeit dauern, bis die Züge wieder nach normalem Fahrplan fahren. Beim Nahverkehr soll das schon morgen wieder bei 90% aller Verbindungen klappen. Beim Fernverkehr wird es laut Bahn wohl bis übermorgen dauern. Damit können Bahnfahrer jetzt erstmal aufatmen, über Pfingsten und auch noch länger. Wegen der Friedenspflicht während des Schlichtungsverfahrens darf die GDL bis 18. Juni nicht streiken. Allerdings verhandelt die Bahn heute auch mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG. Die will jetzt eine Einigung, ansonsten hat auch sie mit Streiks gedroht. Die Streikgefahr ist also noch nicht endgültig gebannt, auch nicht im Streik mit der GDL, denn noch ist nicht klar, was bei der Schlichtung herauskommen wird und ob beide Seiten das akzeptieren. Deswegen sagt Bahnpersonalvorstand Weber:
Eine Gesamtschlichtung ist noch kein endgültiger Durchbruch, aber nun haben wir eine echte Chance, uns zu verständigen.
Immerhin haben sich beide Seiten jetzt darauf geeinigt, ohne Vorbedingungen miteinander zu reden.
Keine Vorbedingungen von keiner Seite. Also keine Erwartung einer GDL, da muss was Plurales rauskommen. Aber klar, dass die Idee da ist. Keine Vorbedingung seitens DB, da muss Einheitliches rauskommen. Aber unser Ziel steht, und das steht auch so in dieser Schlichtungsvereinbarung.
Damit kann es in den Gesprächen jetzt um die eigentlichen Themen gehen. GDL-Chef Wieselski:
Geschlichtet wird über die Vorgänge, zum Beispiel wie viel Prozent Einkommenserhöhung gibt es auf die Tabellen. Wie stark ist die Arbeitszeitabsenkung? Sie wissen, wir fordern eine Stunde Arbeitszeitabsenkung. Geschlichtet wird über die Frage, wie viel Überstunden unsere Kolleginnen und Kollegen in Zukunft noch machen müssen. Geschlichtet wird auch über die Frage, dass sich die Schichtrhythmen verbessern und zum Beispiel nicht mehr eine 6-Tage-Woche gilt, sondern eine 5-Tage-Woche.
Bei den Verhandlungen ab nächsten Mittwoch sollen zwei Schlichter helfen. Für die Deutsche Bahn der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck, SPD. Der will da wenig sagen.
Schlichten heißt für mich auch, nach innen arbeiten und nach außen sich möglichst zurückhalten, um ein gutes Ergebnis zu erreichen. Also für mich war es immer so, dass Schlichten und Schweigen ein ganz gutes Pärchen sind und daran werde ich mich auch halten.
Für die GDL soll Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow schlichten, selbst lange Gewerkschafter. Er hat in einem Interview heute Morgen erstmal die Deutsche Bahn attackiert. Ramelow warf der Bahn vor, dass sie bisher gar nicht richtig verhandelt hat.
Ich habe in meinem Leben viele Tarife verhandelt. Ich bin sehr lange zuständig gewesen für den Einzelhandel in den neuen Bundesländern und muss sagen, also ein derartiges unprofessionelles Vorgehen habe ich so noch nicht erlebt.
Diese Aussagen haben ihm Kritik eingebracht. Viele finden, ein Schlichter sollte nicht so austeilen, sondern lieber schweigen, so wie es Platzeck angekündigt hat. Später am Tag wurde Ramelow dann versöhnlicher und hat gesagt, dass er gute Chancen für eine Lösung des Tarifstreits sieht. Wie lange das dauern wird, wollte er aber nicht sagen.
Meine Erfahrung sagt mir, dass manche Verhandlungen so nach 3 Uhr nachts erfolgreich sind.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Bahnstreik, der heute Abend überraschend doch schon wieder vorbei ist, lässt auch im Netz niemanden kalt. Vom Pferderzählter findet das Ende des Streiks seltsam. Da wehrt sich die Bahn ein Jahr lang bei irrsinnigen Kosten gegen mehrere Tarifverträge und einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag knickt sie plötzlich ein. Was haben die für Informationen und was bedeuten sie? Frank Schrader schreibt bei Facebook: Hätte nie gedacht, dass es mal jemanden bei der Bahn geben würde, der noch unbeliebter ist als Hartmut Medorn. Bei Twitter berichtet Müller: Auf der S-Bahn-Brücke fallen sich wildfremde Menschen in die Arme. Eine Frau stimmt leise Imagine an. Hashtag GDL-Streik Ende. Und Wortwicht droht: Uns war über eine Woche Streik versprochen und ich fühle mich verraten. Ab jetzt bestreike ich die Bahn.
Was sonst noch wichtig war?
Menschenrechtler gehen davon aus, dass die IS-Terrormiliz jetzt halb Syrien kontrolliert. Die Extremisten haben die historische Wüstenstadt Palmyra erobert. Die ist militärisch und ideologisch wichtig, weil dort ein berüchtigtes Gefängnis und das Hauptquartier des syrischen Geheimdienstes liegen. Aber auch die kulturelle Bedeutung von Palmyra ist hoch, sagt Archäologe Hermann Parzinger.
Es ist einfach ein großartiger Ort, dort steht noch so viel. Wenn man durch Palmyra geht, dann bekommt man eine Vorstellung davon, was eine Stadt im Orient in der Antike wirklich war. Und insofern ist es wirklich mit vollem Grund Welterbestätte der UNESCO.
Museumsmitarbeiter haben vor der Eroberung durch den IS viele Statuen aus Palmyra weggebracht. Doch die Bauwerke lassen sich so nicht vor den Extremisten retten. IS-Kämpfer haben schon andere antike Kulturstätten im Nahen Osten gesprengt, um vermeintliche Götzenbilder zu zerstören. Und auch um der Welt zu demonstrieren, dass der IS immer noch existiert und weiter stark ist. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Mittäter des Völkermords in Ruanda bisher zu gering bestraft wurde. Bisher sollte der Ruander für 14 Jahre ins Gefängnis, weil er 1994 an einem Massaker an 400 Tutsi beteiligt war. Augenzeugin Angelique beschreibt das Massaker so.
Wir waren in der Kirche, als die Interahamwe kamen. Sie haben uns gezwungen, auf den Kirchhof hinauszugehen. Dann haben sie mit dem Töten begonnen. Sie haben mit den jungen Männern angefangen. Zum Schluss kamen die alten Frauen dran.
Die obersten deutschen Strafrichter sind zu dem Schluss gekommen, dass der Ruander dabei nicht nur Beihilfe geleistet hat. Gerichtssprecherin Dietlind Weiland.
Der Angeklagte hatte eine ganz maßgebliche Tatherrschaft auf das Geschehen. Er hat seine Stellung als Bürgermeister eingesetzt, um seine Anhänger zu den Tötungen aufzufordern.
Deswegen muss die Vorinstanz jetzt noch einmal überprüfen, ob der Mann nicht nur 14 Jahre, sondern lebenslang ins Gefängnis muss. Der Fall wurde in Deutschland verhandelt, weil der Ruander hier vor einigen Jahren Asyl beantragt und auch bekommen hatte. Der Bundesgerichtshof hat heute noch mal bestätigt, dass Völkermord in anderen Ländern auch von deutschen Gerichten verfolgt werden darf. Allerdings fordern die Richter, dass die Politik dafür sorgt, dass die Justiz auch genügend Personal hat, um die Fälle zu bearbeiten. Rauchen kommt in Deutschland immer mehr aus der Mode. Im aktuellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung steht, dass mittlerweile nur noch jeder vierte Deutsche raucht. Bei Jugendlichen ist es sogar nur noch jeder zehnte. Vor einigen Jahren waren es noch dreimal so viele. Trotz dieser guten Nachricht sieht Drogenbeauftragte Marlene Mortler weiter große Probleme, auch mit Alkohol oder Cannabis. Sie setzt auf mehr Prävention und will auf keinen Fall den Vorschlag umsetzen, das Kiffen zu legalisieren.
Wir bleiben dabei. Cannabis ist eine ernsthafte Gesundheitsgefahr, gerade für Jugendliche.
Was noch wichtig wird.
Der Bahnstreik bleibt indirekt weiter Thema. Morgen debattieren die Abgeordneten im Bundestag über das geplante Tarifeinheitsgesetz. Das soll festlegen, dass in einem Betrieb nur noch die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern Tarifverträge für eine Berufsgruppe aushandeln darf. Das würde die GDL in Zukunft vor Probleme stellen, denn sie hat weniger Mitglieder als die konkurrierende EVG. Ab 1. Juli könnte das Tarifeinheitsgesetz in Kraft treten, wenn es morgen von den Abgeordneten der Großen Koalition beschlossen wird. Manche Abgeordnete haben allerdings Bauchschmerzen, sagt sogar Michael Große-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion.
Es gibt bei diesem Gesetz auch in unserer Fraktion den einen oder anderen Vorbehalt, was so verfassungsrechtliche Bewertungen betrifft. Aber die zuständigen Ministerien, das Innenministerium, das Justizministerium, hat gesagt, das ist ein Gesetz, das mit der Verfassung im Einklang ist. Und deswegen werden wir es morgen auch verabschieden, nach langen Beratungen.
Die Opposition aus Grünen und Linkspartei ist gegen das Gesetz. Notfalls will sie bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen, sagt Dietmar Bartsch, Vizefraktionschef der Linken.
Wir werden vermutlich dann wieder eine Verfassungsgerichtsentscheidung herbeiführen müssen. Das ist schade. Es kann überhaupt nicht sein, dass wie auch immer versucht wird, das Streikrecht in irgendeiner Weise auszuhöhlen. Das ist grundgesetzlich verbrieft. Da darf niemand ran. Auch eine noch so große Koalition hat das Recht dazu nicht.
Und sonst in der Welt?
Malaysia und Indonesien wollen jetzt offenbar aktiv nach Bootsflüchtlingen vor ihren Küsten suchen und sie an Land bringen. Beide Länder vollziehen damit eine Kehrtwende im Umgang mit den Flüchtlingen. Letzte Woche hatten ihre Küstenwachen noch Flüchtlingsboote abgewiesen und sogar wieder aufs Meer geschleppt. Gestern hatten Malaysia und Indonesien zugesagt, die Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen. Die meisten von ihnen kommen aus Bangladesch oder sind Rohingya aus Myanmar, wo die muslimische Minderheit unterdrückt und verfolgt wird. Die USA und Kuba nähern sich seit einigen Monaten an. Aber für die kubanische Opposition wird das Leben deshalb nicht leichter. Eine Organisation von Exilkubanern berichtet, dass die Behörden in letzter Zeit immer öfter gewaltsam gegen Regierungskritiker vorgehen und auch mehr Aktivisten festnehmen. Die Exilkubaner vermuten, dass das daran liegt, dass die kubanische Staatsführung mit dem Ende der diplomatischen Eiszeit weniger Druck aus den USA bekommt. Die USA und Kuba hatten im Dezember nach monatelangen Verhandlungen bekannt gegeben, dass sie ihre Beziehungen grundlegend neu ausrichten. Heute wollen beide Länder in Washington über die Eröffnung von Botschaften verhandeln. Die USA sehen in Kuba allerdings nach wie vor Defizite bei Demokratie und Menschenrechten. In Indien gilt gleichgeschlechtlicher Sex als Verbrechen. Eine Mutter in Mumbai hat das nicht davon abgehalten, eine Kontaktanzeige für ihren schwulen Sohn zu schalten. Suche gut situierten, tierlieben, vegetarischen Ehemann für meinen Sohn, heißt es darin. Nachdem mehrere Zeitungen sich geweigert hatten, die Annonce zu drucken, hat sie das Boulevardblatt Midday jetzt veröffentlicht. Die Zeitung Times of India spricht von der ersten Anzeige dieser Art in Indien und lobt die Mutter. Und auch auf Twitter bekommt die Frau Beifall. Auf gleichgeschlechtlichen Sex stehen in Indien bis zu 10 Jahre Haft. Das Gesetz dazu stammt noch von den britischen Kolonialherren. Die Times of India schreibt, dass die Regierung das Gesetz endlich kippen soll, weil es die persönliche Freiheit einschränke.
Wissensnachrichten. Hier im Studio haben wir ja kein direktes Tageslicht, aber natürlich Lampen an der Decke. Den Unterschied merke ich natürlich mit meinen Augen. Aber es gibt tatsächlich Lebewesen, die brauchen gar keine Augen, um Licht wahrnehmen zu können. Zum Beispiel ein Oktopus, bei dem läuft das ganz anders, haben Forscher jetzt herausgefunden. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Womit sieht denn dieser Oktopus, wenn er das nicht mit den Augen macht?
Also es geht um den California Two-Spot Octopus und der spürt das Licht mit seiner Haut, haben Forscher von der University of California in Santa Barbara festgestellt. Also da reagieren dann die Chromatophoren auf das Licht, das sind die Pigmentzellen oder Farbzellen in der Haut. Und die können sich ausdehnen und zusammenziehen. Das heißt, es könnte sein, dass diese Hautreaktion den Oktopussen auch bei ihrer Tarnfähigkeit hilft, denn die Tiere können sich ja auch wie ein Chamäleon ihrer Umgebung anpassen, also nicht nur die Farbe verändern, sondern auch das Muster und sogar die Struktur ihrer Haut, sodass sie zum Beispiel wie ein Stein aussehen können.
Was haben Wissenschaftler denn vorher gedacht, wie Oktopusse Licht wahrnehmen?
Also die dachten, dass das ganz normal abläuft, dass die Tiere ihre Augen benutzen, um ihre Umgebung wahrzunehmen. Und wenn dann Licht auf die Augen trifft, dann senden die Signale ans Gehirn und von da gehen dann wieder Signale an die Pigmentzellen, sodass der Oktopus die Haut verändern kann. Aber jetzt scheint es so, dass zumindest bis zu einem gewissen Grad die Haut der Oktopusse auch ganz von selbst auf Licht reagieren kann. Das wurde jetzt erstmal nur bei dieser speziellen Art festgestellt, aber das könnte auch für alle anderen Oktopusse gelten.
Machen wir aus dem Meer einen Ausflug in die Steinzeit. Von da hast du uns auch was mitgebracht.
Genau, und da geht es um Werkzeuge. Sowas wie Messer gab es ja ganz lange nicht. Da haben sich unsere Vorfahren mit Steinwerkzeug beholfen. Bisher dachte man, dass die ersten davon vor etwa 2,5 Millionen Jahren in der Oldowan-Kultur hergestellt wurden. Aber jetzt haben Forscher aus Kenia von der Stony Brook University bearbeitete Steine gefunden, die noch 800.000 Jahre älter sind.
Also deutlich früher als bisher gedacht.
Ja genau, Wissenschaftler sind bis jetzt davon ausgegangen, dass erst der Homo habilis, ein direkter Vorfahre des modernen Menschen, so weit gewesen sein kann, Steinwerkzeuge herzustellen. Aber die ältesten Überreste, die von dem gefunden wurden, die sind etwa 500.000 Jahre jünger als die jetzt gefundenen bearbeiteten Steine. Und das würde dann bedeuten, dass diese Werkzeuge von affenähnlichen Vorfahren des Menschen angefertigt wurden.
Auch die Natur kann so einiges kreieren. Manchmal ist das schon erstaunlich. Deshalb wählt ein internationales Komitee aus Artenforschern jedes Jahr eine Top 10 der neu entdeckten Spezies. Wiebke, gibt es denn jedes Jahr überhaupt so viele neue Arten, dass man sich da auch noch besonders skurrile raussuchen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also im vergangenen Jahr sind rund 18.000 Arten entdeckt und benannt worden, zusätzlich zu den 2 Millionen, die wir schon kennen. Und bei den Top 10 der neuen Arten, da geht es jetzt dem Komitee immer darum, Vielfalt zu zeigen und die Wunder, die es gibt, so hat es der Rektor der US-Uni ausgedrückt, die diese Liste jedes Jahr rausgibt.
Und welche Wunder erwarten uns da dieses Jahr? Wer steht auf der 1?
Also einen richtigen Platz 1 gibt es nicht, weil die Liste nicht gewichtet ist, aber uns in der Wissensnachrichtenredaktion gefiel die Sanddünenspinne aus Marokko am besten. Die macht nämlich so akrobatische Sprünge, wenn sie fliehen muss vor Feinden. Und das sieht dann aus wie Ratschlagen oder Flickflacks. Und dabei ist die Spinne dann auch noch doppelt so schnell wie sonst.
Das ist nicht schlecht. Und was steht sonst noch so auf der Top-10-Liste? Sind das alles Tiere?
Nee, da stehen auch 2 Pflanzen drauf. Eine sieht wie eine Koralle aus, wächst aber an Berghängen auf den Philippinen. Und die andere, die wächst in Mexiko, wird da auch jedes Jahr als Weihnachtsschmuck benutzt. Aber Wissenschaftler hatten da irgendwie nichts von mitbekommen. Mhm. Interessant ist auch, dass es eine ausgestorbene Art auf der Top-10-Liste gibt, nämlich einen Dinosaurier, der auch Huhn aus der Hölle genannt wird. Der hatte so eine Art Schnabel, hohle Knochen und Federn und der hat auch Nester gebaut und gebrütet.
Okay, jetzt bitte noch was Abgefahreneres zum Abschluss.
Ja, also da haben wir eine Wespenart, die sozusagen Chemiewaffen einsetzt. Die baut nämlich für ihre Eier kleine Kammern im Nest und legt da in eine Vorkammer immer so tote Ameisen rein und der Geruch von denen, der schreckt dann die Fressfeinde ab. Und richtig schön, so zum Abschluss anzusehen, ist eine Schnecke, die in verschiedenen Farben schimmert, also rot, blau, weiß und sogar in Gold. Und gleichzeitig ist die Schnecke aber auch durchsichtig, sodass man sich ihre Organe angucken kann.
Sehr schön. Danke, Wiebke.
Wetter.
In der Mitte Deutschlands ist es noch sonnig, im Nordosten und im Süden bewölkt und teils regnerisch. Morgen lässt der Regen im Süden etwas nach. Im Nordwesten gibt es dichte Wolken, es bleibt aber trocken. In der Mitte bleibt es auch morgen sonnig. Die Temperaturen steigen morgen bis auf 13 Grad an der Ostsee und 20 Grad im Südwesten.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.